Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Die kleine Stadt Wilmore im US-Bundesstaat Kentucky, nahe Lexington und südlich von Cincinnati, hat ganze 6000 Einwohner und die Asbury-Universität. Diese Universität gehört zur Methodistischen Kirche. Am Mittwoch, dem 8. Februar in diesem Jahr, begann dort etwas Außergewöhnliches. Nach dem üblichen Uni-Gottesdienst in einer der vier Kapellen gingen viele der jungen Teilnehmer nicht nach Hause, sondern sangen weiter, beteten, erzählten von ihren Erfahrungen mit Jesus. Eine Studentin berichtet, dass sie kurz vor Schluss mal aufs Klo musste und sich wunderte, wieso die anderen dann nicht rauskamen. Der Gottesdienst setzte sich fort, bis er im Unigelände aus Platzmangel und aus Sicherheitsgründen am darauf folgenden Montag erst einmal beendet wurde. Originalton eines Professors, der in diesem Gottesdienst anwesend war: Nach der Segnung begann der Gospelchor einen Schlusschor zu singen und dann geschah etwas, das sich einer einfachen Beschreibung entzieht. Die Schüler gingen nicht. Sie wurden von einem scheinbar stillen, aber mächtigen Gefühl der Transzendenz überwältigt und sie wollten nicht gehen. Sie blieben und beteten weiter. Sie sind immer noch da. Viele Leute sagen, dass sie in der Kapelle kaum merken, wie viel Zeit vergangen ist. Es ist fast so, als ob Zeit und Ewigkeit ineinander verschwimmen, wenn Himmel und Erde aufeinandertreffen. Jeder, der es miterlebt hat, kann zustimmen, dass etwas Außergewöhnliches passiert, soweit der Professor. Nun finden solche Veranstaltungen an anderen Orten in der Umgebung auch statt. Dort sind längst Studierende aus anderen Unis dazugekommen. An der Uni Asbury sind etwa 1700 Studenten eingeschrieben, zu den Gottesdiensten kommen bis zu 3000 Personen. Diese Bewegung hat weitere Unistädte in den USA erreicht. Sie wird Asbury Revival genannt, weil es an diesem Ort in der Vergangenheit schon mehrfach Aufbrüche im Glauben gab, das letzte Mal im Jahr 2006. Begeisterung für Jesus. Einer erinnert sich vielleicht an die Jesusbewegung der 70er Jahre im vergangenen Jahrhundert. Bei den Weltfestspielen der Jugend und Studenten in Ost-Berlin sangen junge Christen begeistert von Jesus, mitten auf dem Alexanderplatz und auch an anderen Orten. Diese Begeisterung begegnet uns ähnlich im Bibeltext, der am heutigen Palmsonntag zu hören ist, im Johannesevangelium im 12. Kapitel. Da lesen wir: Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht im Buch des Propheten Sacharja, Kapitel 9, Vers 9: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Was da passiert, das machte die frommen Beispieljuden, die Pharisäer, einfach fertig. Ganz klar, Begeisterung schadet nur dem, dem sie nicht entgegenschlägt. Die Enttäuschung der Pharisäer ist zu verstehen. Da laufen sie ihm nach. Mit billigen Tricks, etwas Massenpsychose, kriegt man die Leute schnell hinter sich. Was bringt das aber, So werden sie geredet haben. Wie viel ist Begeisterung tatsächlich wert? Für die Verantwortlichen im Volk Gottes, das gerade von den Römern besiegt und regiert wurde, entsteht aus solchem unbedachten Handeln nur Gefahr für alle. Diese Huldigung, diese Ehrenbezeigung einem Menschen gegenüber kann die Römer bloß misstrauisch werden lassen. Was Jesus dort provoziert hat, kann kreuzgefährlich werden im wahrsten Sinne des Wortes. Und außerdem, wie lange wird das durchhalten? Sie haben ja nicht Unrecht mit Ihrer Skepsis. Bereits im weiteren Verlauf des Kapitels, wäre gut, wenn man es einfach mal liest, bereits im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird deutlich, dass die Menschen schon wieder irritiert sind von dem, was Jesus sagt und tut. Am Ende schreibt Johannes, am Ende dieses Kapitels schreibt er ausdrücklich, dass die Menge nicht an ihn glaubte. Wie viele sind denn heute noch dabei von den Jesus-Bewegten der 70er Jahre? Manchmal treffe ich einige und es macht schon traurig, wie sehr die Erfahrungen von damals vergessen zu sein scheinen. Wie lange wird Asbury Revival vorhalten? Wie lange trägt das, was man in so einer Seelsorgewoche erlebt? Wann wird das Feuer wieder verlöschen? Und doch, da in diesem Moment ist der Name von Jesus gelobt worden. Da ist ausgesprochen worden, wer er wirklich ist. Da haben Menschen andere zu ihm eingeladen. Auch Nichtjuden wollten den sehen, der einen von den Toten zurückgeholt hat. Damit hatte das öffentliche Interesse ja Fahrt aufgenommen. Jesus hatte Lazarus aus Bethanien aus dem Grab geholt. Aus den Toten gerufen, steht unmittelbar vor unserem Abschnitt. Er hatte damit gezeigt, dass er Einfluss diesseits und jenseits hat, dass er über Lebende und Tote Herr ist. Unsere Geschichte mit ihm, dem lebendigen Gott, endet also nicht mit dem Tod. Auch unsere Nicht-Geschichte mit ihm hat dort noch kein Ende. Das Sterben bringt uns nicht aus dem Machtbereich Jesu. Und eine nette Beerdigungsrede ist nicht das Ende unserer Verantwortung vor ihm. Jesus war in diesen Tagen also vor dem Passafest Gesprächsthema. Die Erfahrungen mit Jesus wurden weitergegeben. Und es wäre interessant zu erfahren, bei wem von denen die Zweige und Kleidungsstücke auf den Weg legten, das Leben mit Jesus dann später weiterging. Ja, die Begeisterung für Jesus, die Glaubensäußerung, das ist alles sehr brüchig, nicht stabil und Zweifel sind durchaus angebracht. Und doch, Jesus verhält sich nicht wie eine Spaßbremse. Jesus wehrt die Begeisterung nicht ab. Er kann mit diesem fragilen, brüchigen Vertrauen umgehen. Jesus hebt nicht die Hände, rudert nicht zurück, er ruft nicht, seid still, ist doch alles übertrieben, ihr meint das ja nicht ehrlich. Er macht das Spiel mit, sucht sich den Esel, lässt sich huldigen. Jesus kann mit unserer Vorläufigkeit, mit unserem zerbrechlichen Vertrauen durchaus leben. Auch damit, dass wir vieles von ihm noch gar nicht oder möglicherweise falsch verstanden haben. Wie damals, als die Leute dachten, dass er sich jetzt als der Messias zeigt, und zwar so, wie sie das erwarteten. Endlich Freiheit für das Volk und ewiger Friede, Gerechtigkeit und Machtübernahme durch ihn. Das hatten sie fälschlicherweise erwartet. Aber Jesus zeigt sich ihren Irrtümern gegenüber und ihrem zerbrechlichen Vertrauen gegenüber nicht als der Oberlehrer, der alles korrigieren und zurechtrücken muss. Er setzt der Freude keinen Dämpfer auf. Natürlich weiß er darum, wie lange diese Begeisterung trägt. Natürlich kennt er uns genau und ist im Bilde, wie lange unser Glaube durchhält. Er will uns zwar ganz, aber er braucht nicht alles hundertprozentig. Das unterscheidet ihn so von unserem Denken und unserer Skepsis. Er ist den real existierenden Menschen zugewandt. Er ist souverän genug, um Vorläufiges geschehen zu lassen und anzunehmen. Wir dagegen suchen oft den dauerhaften Erfolg, den Durchbruch. Wir wollen alles langfristig sichern und vergessen dabei, wie wenig wir darauf Einfluss haben. Deshalb möchte ich auch für mich dieses ständige Aber sein lassen. Ich möchte mich freuen an dem, was gerade ist. Dass vorige Woche das Mädchen von einem anderen zur Jungschar mitgebracht wurde. Darüber will ich mich freuen und nicht gleich fragen, kommt sie auch das nächste Mal? Bleibt sie dabei? Ich will mich freuen, wenn jemand was fürs Kirchenkaffee gebacken hat und nicht fragen, wann übernimmt er endlich auch mal den Dienst? Ich will mich freuen an jedem, der gestern beim Arbeitseinsatz dabei war und nicht sorgenvoll feststellen, auch früher waren es aber mehr. Das, was da ist, das Vorläufige, das nimmt Jesus an. Ich weiß nicht, ob uns beim Hören des Bibeltextes aufgefallen ist, dass Jesus in dem ganzen Abschnitt kein Wort sagt. Es sind nur die Worte und die Meinungen der anderen zu hören. Und doch sendet Jesus eine eindeutige Botschaft. Die lässt sich im Lärm der Menge und in den Freudenschreien, in den Begeisterungsrufen vielleicht überhören, aber sie wird schon irgendwann bewusst. Mit der Wahl seines Reittiers knüpft er an ein Wort des Propheten Sacharja an. Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Fürchte dich nicht. Dieses fürchte dich nicht, das können sich die Herrscher der Welt nicht leisten. Die können sich so eine Botschaft nicht leisten. Ob sie nun die Royals sind, die mehr repräsentieren als regieren und den Kontakt zur Menge suchen, oder die Obermotze Putin und Xi, die sich in Moskau nur selbst als die einsamen Machthaber inszenieren. Sie alle benötigen die Autorität, sie müssen Macht beweisen. Ja, sie müssen ihre Gegner das Fürchten lehren. Auch der erwartete Messias sollte ja wenigstens den Römern Furcht einjagen. Aber er erzählt den Griechen, die ihn danach sprechen wollen, die auch darauf aus sind, den berühmten Menschen mal zu sehen, er erzählt ihnen vom Weizenkorn, das nur Frucht bringt, wenn es stirbt. Er spricht von Nachfolge auf seinem Weg. Und die Juden, die Leute aus dem Volk Israel, die verstehen nicht, wieso der Menschensohn, den sie ja erwarten, erhöht werden muss und warum das Licht nur noch kurze Zeit unter ihnen sein soll. Jesus gibt in die Begeisterung eine klare Botschaft weiter. Eine Botschaft, die bei Sacharja schon anklingt, aber die ungewöhnlich und unerwartet ist. Jetzt brauchen wir mal das Bild. Der Karikaturist Henry Büttner, von dessen 21.000 Zeichnungen bis in die Mitte der 90er Jahre in keinem Eulenspiegel eine fehlte, der hat das meisterhaft dargestellt. Er hat auch viele Zeichnungen zu biblischen Geschichten geschaffen. Hier die begeisterte Menge, der sich Jesus nicht entzieht. Und dennoch entsteht zwischen ihm und den anderen eine deutliche Distanz. Da ist ein Zwischenraum. Auf seinem Weg ist niemand hinter ihm. Alle stehen an der Seite. Allein zieht er diesen Weg für all die anderen. Und wenn man sich den Hintergrund ansieht, sind da nicht nur Häuser zu sehen, sondern auch deutlich das Kreuz. Auf der rechten Seite und auch sonst in den Häuserumrissen klar erkennbar. Eine Botschaft, die nicht nur Begeisterung auslöst, sondern die viel mehr ist als das. Eine Botschaft, die die Furcht besiegt. Auch die Furcht vor den aktuellen Veränderungen, den menschengemachten, den willkürlichen und den anderen. Eine Botschaft, die Gott und Mensch zusammenbringt und die befreit von all den Zwängen, die die entscheidende Hilfe bringt. So haben die Menschen gerufen, Hosianna, das heißt übersetzt, hilf doch. Er, der da den Weg zieht, er hat auch heute die Welt in der Hand, mitten in Krieg, Teuerung, Umweltstreit und offenen Heizungsfragen. Wir leben nicht anders als die Menschen damals in einer Welt voller Spannungen und Unsicherheiten. Und wenn nun heute, wie damals, mitten in diesen Wirren ein Wunder geschieht, indem da einer aus den Toten gerufen wird oder ein Gottesdienst kein Ende findet und junge Leute begeistert sind von Jesus, wenn nun heute wie damals mitten in diesen Wirren ein Wunder geschieht, wenn wir eins erleben, dann ist das nicht schon das Ziel seines Einsatzes, sondern dann möchte er uns damit rufen. Rufen, dass wir ihm folgen und vertrauen, unsere Vorstellungen und Sorgen ihm überlassen und bereit sind zur ganzen Hingabe an sein Reich der Liebe. Dass wir Menschen gewinnen für den Mächtigen, der über lebende und tote Herr ist. Und zu dieser Botschaft kann die Begeisterung wohl eine Brücke schlagen. Amen.